Ich grüße euch alle sehr herzlich und der Pastor hat mich gebeten, heute den Dienst zu übernehmen, damit ich nicht aus der Übung komme. Ich habe uns ein Wort mitgebracht aus dem Markus-Evangelium. So, mal sehen, ob das jetzt funktioniert hier. Wunderbar. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Dann hat der Daniel im Alten Testament eine Vision gehabt und hat er gesehen, wie da ein vom Himmel her ein Mensch, der wahre Mensch, auf diese Erde kommt. Und Gott hat ihm alle Herrschaft übergeben. Das ist ein langes Kapitel. Jesus hat sich als dieser Herrscher, als dieser von Gott gekommene Herrscher verstanden. Und jetzt hat er gesagt, er ist nicht gekommen, damit er sich jetzt aber bedienen lasse, sondern er selber möchte dienen und möchte sein Leben geben für viele. Ich habe das mal so ein bisschen verkürzt, damit wir das konkreter vor Augen haben. Der Sohn des Menschen ist gekommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Lösegeld. Woran denkt ihr? Ablöse. Fällt euch da was ein im Alltag? Na, Mike, du grinst so.
Entführung.
Bitte?
Entführung,
nicht? Da sind welche entführt worden und dann muss Lösegeld gezahlt werden, dass die wieder freikommen. Ich denke bei dem Wort Lösegeld auch daran, dass jedes Jahr im Mai der Transfermarkt in der Bundesliga zu Ende kommt. Und Bayern München hat es sich ja wohl zur Aufgabe gemacht, ganz Dortmund, Borussia Dortmund aufzukaufen. Den letzten, den sie gekauft haben, den sie freigekauft haben, das war Mats Hummels, nicht? Da waren ja noch andere, die da nach Bayern gegangen sind. Der Mats Hummels ist ab August von allen Verpflichtungen in Dortmund freigestellt. Und er ist jetzt nur noch für Bayern München zuständig. Hat jemand eine Ahnung, was der gekostet hat? Wie hoch das Lösegeld, wie hoch die Ablöse war, dass der Mats Hummels von Dortmund nach Bayern gehen konnte? Hat jemand eine Ahnung?
Millionen.
Millionen, bitte? 3 Millionen. Oh. Jörg, 50? Es waren genau 38 Millionen Euro, die der Mats Hummels eingebracht hat. Und jetzt ist Dortmund um 38 Millionen reicher. Wenn wir jetzt das mal so ins Verhältnis setzen, wenn ich dieses Haus anschaue, da haben wir umgerechnet 1 Million Euro bezahlt. Stimmt das, Ihr Kassenverwalter? Ja, 1 Million Euro. Das heißt, für das Geld, was der Mats Hummels Dortmund eingebracht hat, hätte man 38 solcher Häuser bauen können wie dieses hier. Ich bin dem Wort Lösegeld ein bisschen nachgegangen. Dieses Wort hat es ja schon in verschiedenen Sprachen vor 500 Jahren vor der Geburt Jesu gegeben. Das Freikaufen von Menschen ist eine uralte Sache. Im Altertum konnten Kriegsgefangene losgekauft werden, Sklaven oder Verschuldete mit einem Lösegeld freigekauft werden. Mit Lösegeld konnte man sich von einer Strafe freikaufen. Das Gericht hat einen verurteilt und dann hat man eine Geldsumme hingelegt und dann brauchte man die Strafe nicht antreten. Oder man konnte sich für einen Schaden oder einen Schmerz, den man einem anderen zugefügt hatte, konnte man sich freikaufen, indem man eine Summe bezahlt. Mit Geld kann man scheinbar alles machen, man kann sich sogar ein reines Gewissen zurückkaufen. Die damalige DDR-Regierung entledigte sich unbequemer Kritiker durch das Kassieren von Lösegeldern aus der Bundesrepublik. In der ganzen DDR-Zeit sind 33.000 politisch Gefangene vom Westen freigekauft worden. Und ein DDR-Bürger kostete im Durchschnitt 95.847 D-Mark, also knapp 50.000 Euro. Mike, du bist...
Euro.
Müssen wir mal umrechnen, nicht? So, Mike, du bist 50.000 Euro wert, aber der Mats Hummels, der ist 38 Millionen wert. So ist das. Nun sagt der Herr Jesus, dass sein Leben ein Lösegeld sei für viele. Und für viele, da können wir getrost einsetzen, für alle Menschen. Er sagt, dass er den Menschen dienen will, indem er sein Leben als Lösegeld einsetzt. Er wird sterben, damit viele freikommen. Ziel seines Lebens und Sterbens sollte die Befreiung der Menschheit aus der Sklaverei eines gottfernen, gottlosen Lebens sein, durch die Zahlung eines Lösegeldes, nämlich seines Lebens. Jetzt machen wir mal einen Schlenker ganz an den Anfang der Bibel. Als die Schlange am Anfang der Bibel im Paradies die Eva zum Ungehorsam gegenüber Gott verführte, da war es um die Menschheit geschehen. Adam und Eva befanden sich seitdem in der Gewalt der Schlange und fingen an, sich vor Gott zu fürchten. Sie versteckten sich vor ihm, sie hatten Angst von ihm. Sie waren an die Schlange gebunden. Dieser Zustand der Gebundenheit an das Böse hat sich bis auf den heutigen Tag bei uns Menschen nicht verändert. Wer immer in diese Welt heute eintritt, hineingeboren wird, tritt in eine Welt ein, die aus der heilen Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer herausgefallen ist. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, im 5. Kapitel, die ganze Welt liegt im Argen, seit Adam und Eva. Glaubst du nicht? Das kann man schon bei kleinen Kindern beobachten, dass bei uns Menschen was aus dem Lot geraten ist. Wie eigensinnig, ungeduldig können sich schon ganz kleine Kinder verhalten, wenn sie nicht schnell genug ihre Wünsche erfüllt bekommen. Wie empört klingt dann ihr Schreien. Wisst ihr noch, wie ihr das erste Mal mit dem Fuß aufgestoßen habt? Man merkt es deutlich an, dass sie entrüstet sind, wenn sie nicht so bedient werden, wie sie es verlangen. So ein kleiner 2-3-jähriger Steppke kann den ganzen Supermarkt unterhalten, wenn er an der Kasse nicht das bekommt, was er haben will. Später, man merkt es mit Schrecken, mein Kind hat mich belogen. Mein Kind lügt. Woher hat es das nur? Haben Vater oder Mutter ihnen das Lügen beigebracht? Nein, das braucht man niemandem beizubringen. Das können die einfach so. Das bringen sie als Kinder einer gefallenen Menschheit mit auf diese Welt. Es ist wie ein eiserner, unerbittlicher Zwang, der in uns herrscht. Wir müssen das tun, was wir eigentlich gar nicht wollen. Wir wollen ja lieb sein und hilfsbereit. Wir wollen ja. Und wir machen oft genau das Gegenteil. Das hat schon der Apostel Paulus an sich selber gemerkt. In uns herrscht ein Gesetz, das wir nicht überwinden können. Immer wieder versuchen Politiker auf ihren Konferenzen das Böse zu überwinden. Und sie versuchen der Menschheit heile Verhältnisse zu schaffen. Wie viel EU-Gipfel hat es in dem letzten Jahr eigentlich gegeben? Und was hat es gebracht? Es gelingt nicht. Krieg und Vertreibung, Terror und Finanzkrisen lösen einander ab. Und immer wenn man da denkt, jetzt ist ein wenig Ruhe, kommt die nächste Schreckensnachricht. Und wir haben das Gefühl, es nimmt immer mehr zu. Die täglich höher werdende Verschuldung der Völker, das Infragestellen der Institution Ehe und Familie, die stetig absinkende Schwelle der Gewalt, der Verlust jeglicher Sinnvorstellungen für das Leben in weiten Kreisen der jungen Generation, sie sind ein untrügliches Zeichen dafür, dass sich die Menschen immer weiter weg von Gott entführen lassen. Es ist in Wahrheit so, dass es dem Bösen gelungen ist und immer wieder gelingt, uns aus der tiefen Gemeinschaft mit Gott, aus der heilen Welt herauszuentführen. Wir Menschen heute im 21. Jahrhundert stehen nicht viel anders da als die Sklaven auf dem Sklavenmarkt zur Zeit Jesu. Und wir stehen auch nicht viel anders da als das Volk Israel in Ägypten in der Sklaverei. Auch heute ist die Menschheit versklavt. Unsere Sklavenhalter heißen heute Gier nach Leben, Lebensangst, Selbstsucht, Neid, Größenwahn, weit weg von Gott. Die Bibel sagt, die Menschen gehen in ihrer Sünde verloren. In ihrer Gottferne leben sie am Ziel vorbei. Aber nun sagt uns die Bibel auch, dass Jesus von Nazareth gekommen ist, um die gebundene, gefangene Menschheit freizukaufen. Es geht um unseren Exodus, es geht um unseren Auszug aus der riesengroßen Verschuldung, die wir Gott gegenüber haben. Und dazu greift der liebende Gott ein, indem er seinen Sohn zum Knecht macht und ihn stellvertretend in Schande und Gericht übergibt. Dies wird in Markus 10, Vers 45 mit den Worten Dienen und Lösegeld beschrieben. Jesus möchte dienen und er möchte zugleich Lösegeld sein. Er will den Preis zahlen, den kein Mensch aufbringen kann, um verwirktes und gefangenes Leben zu befreien. Und so erlebt er sein Sterben, so unbegreiflich es auch erscheint, tatsächlich wie einer der dem Verderben verfallenen vielen Menschen. Er tritt an unsere Stelle. Er, der von Gott geliebte Sohn, wird der von Gott geschlagene Knecht um unseretwillen. Das Einzigartige der Sendung Jesu trifft genau den zentralen Punkt von Jesaja 53, nämlich die universale Stellvertretung zum Heil für die ganze Welt. Das geschriebene Wort aus dem Propheten Jesaja 53 und das fleischgewordene Wort aus Johannes 1 kommen hier zusammen. Der Vater im Himmel lässt den Kelch trotz der Bitte Jesu nicht an ihm vorübergehen. Sein Blut wird vergossen zum Besten der vielen. Sein Blut ist das Lösegeld. Wem zahlt der Herr Jesus eigentlich sein Leben? An wen geht das Lösegeld? Wer empfängt diese Lösegeldsumme? Opfert er sein Leben dem Satan, damit er endlich zufrieden ist und nicht noch mehr Schlimmes anstellt? Opfert er sein Leben dem Satan, damit er endlich aufhört, Menschen als Geiseln zu nehmen? Nein, auch der Satan will dieses Sterben Jesu nicht. Er will ihn vielmehr von seinem Weg in der engen Verbindung mit Gott abhalten. Gerade der Satan will erreichen, dass Jesus nicht zum Lösegeld der vielen wird. Als der Jünger Petrus auf eine Leidensankündigung des Herrn Protest anmeldete, da sagte der Herr: Hebe dich weg von mir, Satan. Du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Der, der das Lösegeld fordert, ist Gott selbst, der Schöpfer aller Dinge, der Erhalter aller Dinge, unser Vater im Himmel. Es ist der Gott des 90. Psalms, der uns wieder zu Staub werden lässt, weil er zornig ist über den bösen Abfall der Menschen. Es ist der Gott, zu dem wir nicht anders beten können, als in dem Sinne: Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Er selber möchte das Lösegeld. Und warum verlangt Gott das Lösegeld? Weshalb gibt er eigentlich die Menschen nicht auch ohne Lösegeld frei? Gibt es nicht doch auch noch die Möglichkeit, frei zu werden von der Sünde, von der Gottesferne, ohne den Kreuzestod Jesu in Anspruch nehmen zu müssen? Gott lässt doch seine Sonne scheinen über Böse und Gute in gleicher Weise. Gibt es nicht auch ein Vergeben ohne Lösegeld? Wo ist bei der Rückkehr des verlorenen Sohnes zu seinem Vater die Rede vom Lösegeld? Keine Rede davon. Und freuen sich die Engel im Himmel nicht schon allein darüber, wenn auf Erden nur ein Sünder Buße tut, dann ist doch alles gut. Warum dann noch Lösegeld? Ich meine, die Auffassung, es geht auch ohne den Opfertod Jesu, die sich heute hier und da breit machen möchte, geht in eine gefährliche Irre. Auf diese Weise Sünden nachzulassen ohne Sühne und ohne Wiedergutmachung, hieße doch einfach nur, die Sünde nicht zu strafen und das geschehene Böse zu ignorieren. Gerade so, als wäre überhaupt nichts gewesen. Wo aber bliebe da die Gerechtigkeit Gottes? Denn dann würde die Sünde gegen alle göttliche Ordnung erlassen. Es wäre so, als würde Gott nachträglich zur Sünde sein Einverständnis geben. Es würde so sein, als hätte Gott seine Gebote selber gar nicht ernst gemeint. Ich habe zwar gesagt, du sollst nicht töten. Ich habe gesagt, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Aber nun hast du es halt getan. Naja, schwamm drüber. So geht's nicht. Das ist nicht möglich. Ohne Lösegeld kommt niemand in die Freiheit des Himmels. Allein das Sterben und Auferstehen Jesu ist die Bezahlung des Lösegeldes für die vielen. Die volle Befreiung unseres Lebens kann nicht von dem Dienst Jesu abgekoppelt werden. Wir können uns nicht selbst befreien, indem wir versuchen, gute Menschen zu sein und Nächstenliebe zu üben. Das bringt uns nicht in den Himmel. Wir brauchen das Lösegeld unseres Herrn. Unsere Hilfe liegt allein bei Jesus. Oh, jetzt würde ich fast sagen, wir singen eine Strophe, aber mir fällt keine ein. Jetzt kommt mal was ganz anderes. Ja? Ich mache jetzt mal einen Riesensprung. Ihr habt bestimmt schon gesehen, dass manche Eichen im Winter ihr altes, welkes Laub nicht abwerfen. Habt ihr das schon erlebt? Ja? Also in, wo wohnt ihr?
Neuholland.
Neuholland, da ist das so. Ja, habt ihr auch Eichen bei euch, die dann das Laub nicht abwerfen? Ja. Wenn die Novemberstürme die Eichen durchschütteln, dann ist das so, als ob die Stürme rufen, ihr müsst eure Blätter hergeben. Aber die Eichen sagen, nein, wir wollen diese Blätter behalten, auch wenn sie braun sind und verwelkt sind, wir wollen sie behalten. Und die halten den ganzen Winter durch am Baum. Nach einer Weile kommen die Frühjahrsstürme. Frühjahr. Die machen sich wieder an die Eichen ran und rufen, was, habt ihr noch die alten Blätter vom vorigen Jahr? Her damit! Aber die Eichen sagen, nein, wir halten unsere Blätter fest. Und dann kommt der Frühling, der richtige Frühling, mit mildem Sonnenschein und warmer Luft. Da steigt dann aus der Tiefe der Erde durch die Wurzeln ganz vorsichtig, ganz leise, so ein neuer Saft nach oben in die Eiche bis in die Blätter hinein. Er steigt in die Äste, in die Zweige, wo noch die alten Blätter sitzen. Und dann kommen Böttgers früh aus dem Haus und reiben sich die Augen. Wo sind denn die alten Blätter hin? Jetzt sind sie alle weg. Die sind mit einem Mal verschwunden. Der neue Trieb, der neue Saft hat sie verdrängt. Vor dem neuen Leben haben sich die alten Blätter nicht halten können. Fühlst du dich auch als ein Gebundener, wo noch viele welke Blätter an dir sind? Wenn du frei werden möchtest von dieser inneren Sklaverei, ich tue immer wieder das, was eigentlich nicht gut ist und wo ich weiß, Gott will es nicht. Wenn du frei werden möchtest davon, dann darfst du dich dem Leben aus Gott öffnen. Das mit dem Saft in den Eichen, der da so hochsteigt, das ist so, als wenn der Heilige Geist Stück für Stück in dein Leben eindringt und an dir arbeitet. Und du spürst das. Und du spürst, ich sollte diesem Rufen des Geistes, diesem Drängen des Geistes, sollte ich eigentlich gehorchen. Dann solltest du das tun. Wenn das neue Leben sich in uns regen und entfalten kann, dann wird die Gebundenheit des gottlosen Wesens immer mehr von uns abfallen und wie die welken Blätter vom Baum. Dann verlieren wir eines Tages die Lust an diesem und jenem, was uns bisher gebunden hat. Der Trieb des neuen Lebens macht uns frei von der Gebundenheit, mit der wir auf diese Welt gekommen sind. Wenn dieser Trieb des Geistes, des neuen Lebens in uns anfängt, sich zu regen, dann verändern wir uns. Dann müssen wir uns nicht mehr so schnell aufregen und zornig oder empfindlich sein. Wir müssen dann nicht mehr Sklaven unserer Süchte sein. Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Jesus will uns frei machen. Es ist wichtig, dass wir erkennen, dass die Befreiung, dass unser Loskauf bereits geschehen ist. Vor 2000 Jahren hat er uns freigekauft. Es gibt viele gläubige Menschen, die fühlen sich nach wie vor an diese oder jene Sünde gebunden und leiden darunter. und haben ein schlechtes Gewissen. Immer wieder mache ich das. Und dann beten sie, Herr, befreie mich doch davon. Ich möchte das nicht mehr tun. Mach mich doch frei. Und sie bleiben doch gebunden. Jesus hat am Kreuz gerufen, es ist vollbracht. Wenn das wahr ist, dass es vollbracht ist, dann ist es eigentlich geradezu falsch, den Herrn zu bitten, Herr, befreie mich davon. Wir müssen nicht vom Herrn erwarten, was er vielmehr von uns erwartet. Er erwartet von uns den Glauben an die vollbrachte Erlösung. Er erwartet von uns, dass wir darauf vertrauen, dass er es gut gemacht hat und dass er uns freigekauft hat. Erwarte nicht vom Herrn, dass er dich von deiner Gebundenheit löst, sondern glaube ihm, dass er dich erlöst hat. Die Reihenfolge ist dabei wichtig: erst glauben und dann erfahren. Als die Israeliten aus Ägypten auszogen und als sie das Passahmahl feierten, da wurde der Befehl erlassen, dass sie das Passahlamm ganz, völlig aufessen sollten. Und wenn dazu nicht genug Leute im Haus waren, dann sollte man die Nachbarn holen, dass sie gemeinsam das ganze Lamm aufessen sollten. Das will uns sagen, wir sollen das für uns vollbrachte Opfer unseres Herrn voll und ganz für uns in Besitz nehmen. Wir haben ein volles, umfassendes Heil in seinem Blut und in seinen Wunden. Das Sterben Jesu ist Dienst für Gott und es ist Stellvertretung für viele. Darum dürfen wir die Freiheit von der Gebundenheit an die Gottlosigkeit erfahren. Mehr wird uns nicht gesagt. Die Wertung des Sterbens Jesu als Lösegeld für uns ist für uns ein unaufgebbares Bekenntnis zu Jesus Christus. Und dieses Bekenntnis muss jeder selbst ganz persönlich ablegen. Du bist nicht in der Gemeinde, weil sie alle hier so lieb sind, weil sie alle so freundlich sind, weil hier immer was los ist. Ist auch wahr, ist ja. Aber das ist nicht der Sinn des Gemeindelebens. Der Sinn des Gemeindelebens ist es, dass wir gemeinsam den Herrn loben und ihm danken für sein Erlösungswerk. Als die ersten Christen miteinander Abendmahl feierten, am ersten Tag der Woche, dann haben sie sich immer die Taten von Jesus erzählt. Dann haben sie immer etwas erzählt von dem, was Jesus getan hat, wo er geheilt hat, was er gelehrt hat. Und dann gab es auch noch Augenzeugen. Dann haben sie immer von ihm erzählt. Er war die Mitte. Es wäre gut, wenn du von ganzem Herzen beten könntest. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich bezahlt hast. Ich brauche mich deshalb nicht mehr vor dem großen Tag der Offenbarung zu fürchten, denn du hast mich freigekauft. Ich brauche nicht mehr Angst haben vor dem Tag, an dem ich einmal vor meinem Schöpfer stehen werde, wie auch immer. Der und das Böse haben keine Gewalt mehr über mich. Ich bin freigekauft durch das Blut Jesu. Wenn ich im Alltag versage und mich hinreißen lasse zu Dingen, die vor dem obersten Richter nicht bestehen können, dann weiß ich, das Lösegeld ist bezahlt worden. Die Strafe liegt auf ihm. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Lieber Herr, ich danke dir für deinen Dienst, dass du für mich gestorben bist und mich freigekauft hast.